Ihr hört Mixed Tag Team, dein Wrestling-Podcast mit Helena und Gerhard.
Ja, sind wir wieder bei einer neuen Ausgabe von Mixed Tag Team. Wie immer an meiner Seite die wunderbare Helena.
Hallo.
Ich bin der Gerhard. Und weniger als 2 Wochen sind es noch bis WrestleMania 42 in Las Vegas. Einiges entwickelt sich bei WWE auf dieses große Event zu. Und wir fangen heute direkt an mit der großen Story aus der letzten Woche. Bei SmackDown hat die Fehde von Randy Orton und Cody Rhodes eine unerwartete Wendung genommen. Elena, was sagst du dazu?
Also ich bin ja not happy. Also fangen wir mal sozusagen von vorne an. Fangen wir mal mit Stephanie McMahon an. Das fand ich ja schon so ein bisschen unmotiviert. Also da plötzlich kommt dann Stephanie McMahon, die erzählt dann Cody, dass das irgendwie so nicht schaffen kann. Und man weiß jetzt nicht, ist sie jetzt, wollte sie ihm jetzt einfach sozusagen gut zureden, dass er noch ein bisschen mehr Kampfgeist entwickelt und es dann schafft. Oder wollte sie ihn eigentlich demoralisieren? Also man weiß es nicht so richtig. So, das fand ich aber schon so random irgendwie, dass sie da jetzt da ist. Habe ich aber noch akzeptiert, weil ich dachte, okay, ist ja irgendwie auch Hall of Fame und sie ist ja auch Hall of Fame Inductee und irgendwie musste man sie jetzt halt noch unterbringen und irgendwie muss man ja auch Werbung für dieses Event machen. Und dann dachte ich mir, gut, dann also ist das schon okay, dass man sie dann halt in die Promo mit Cody setzt, dann noch so ein bisschen so ein hier unsere Väter-Ding draus macht. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, dann haben wir das jetzt einmal erledigt. Haben da 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen und gut ist. Dann aber jetzt Pat McAfee, der offenbar jetzt hier die ganze Zeit diese Person am Telefon war und auf einmal, also richtig super random im Ring stand und auf Randy Ortons Promo reagiert hat und dann mit ihm zusammen zu Cody Rhodes angegriffen hat. Also was ist das denn jetzt? Also was ist die Idee denn da dahinter? Also, Pat McAfee, ja, also fand das, was er gesagt hat, fand ich okay. Ich fand die Promo ganz gut. Er ist ja auch ein guter Redner und so im Mikrofon ist er auch gut. Und so prinzipiell bin ich auch nicht ganz dagegen, dass der mit in dieser Geschichte ist. Aber mit der Einstiegsenergie, die wir da hatten, ja, mit diesem wochenlangen Aufbau, mit diesem Telefon-Dingens, ja, und mit dem, also mit überhaupt der Ebene, auf der wir uns da bewegen, ja, auf WrestleMania, einer von 2 Main Events, Randy Orton gegen Cody Rhodes, Top-Match. Da brauche ich jetzt, also Pat McAfee wirklich nicht. Also da wäre ich mit jedem anderen, also nein, das stimmt nicht, mit jedem besseren anderen wäre ich zufrieden gewesen als mit Pat McAfee. Und für mich ist das jetzt einfach irgendwie Travis Scott 2.0. Das ist ja genau das, was ich auch in der letzten Podcast-Folge schon gesagt habe, dass ich befürchte, dass das wieder so ein Travis Scott-Moment wird, der dann uns irgendwie das Main-Event ruiniert. Und jetzt habe ich irgendwie schon die Sorge, dass es halt jetzt Pat McAfee wird und ich verstehe das nicht. Und es ist für mich also völlig out of nowhere, dass der jetzt da dabei ist. Und ich sehe jetzt auch keinen guten Weiterentwicklungsweg. Also ich bin da gar nicht begeistert von.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Mich hat es auch nicht überzeugt. Ich fand auch, es war so ein Gegensatz, weil zu Beginn von SmackDown ist ja Randy Orton rausgekommen und hat eigentlich ganz normal ihre Fehde fortgeführt mit Cody Rhodes. Mhm. Und dann kam Cody raus und es gab so ein Brawl. Und eigentlich, wenn man da Schluss gemacht hätte, wäre es auch eine effektive Fortsetzung der Fehde gewesen, die eigentlich gut funktioniert hat. Und dann kommt da Pat McAfee. Und also ich fand sein Promo auch überhaupt nicht überzeugend. Ja, mir ist auch ja nicht klar geworden, ja, was das jetzt eigentlich insbesondere mit dieser Fehde zu tun hat. Also, ja, erzählt dann irgendwas von Leute, die 5'5" groß sind, also was ist das, 1,65 oder so, ja, die dann 45 Minuten Iron Matches 10 Wochen am Stück haben. Nur das ist halt SmackDown nicht. Ja, also das Nächste, was SmackDown dazu hat, ist irgendwie die, jetzt war jetzt die US Title Open Challenge in den letzten Monaten. Aber da sind die auch nicht 5'5" groß und die dauern auch 10 Minuten oder so, die Matches. Und Cody Rhodes ist das halt auch gerade nicht. Ja? Cody Rhodes ist nicht der der Kleine irgendwie bei dem, ja, wo man jetzt sagt, oh, der macht alle Moves und flippet die hier und noch ein Salto da, ja, sondern Cody Rhodes verkörpert ja auch gerade den Typ von Champion, ja, der sich eben wenig darüber definiert, was er im Ring macht, ja, und dass er die besten Matches aller Zeiten so hat, sondern Cody ist ja jemand, der kommt eigentlich voll über Persönlichkeit und Geschichte und was will er erreichen. Ja, und ich, ja, jetzt bin Familienmensch und ja, ich habe hier viel für das Business getan und also, ja, da ist überhaupt nicht klar, was das jetzt eigentlich mit der Fehde zu tun hat. Also das ist eine ganz neue Geschichte für mich, die halt auch, ja, nicht klar macht, warum, also die auch überhaupt nicht den Unterschied zwischen Cody Rhodes und Randy Orton macht. Ja, also erzählt dann von den alten Attitude-Ära-Fans, die es nicht mehr gibt. Ja, aber Randy Orton ist halt auch kein Attitude-Ära-Mann und ja, auch nicht näher daran als irgendwie Cody Rhodes. Ja, das finde ich schon sehr merkwürdig. Ja, und dass sie dann auch irgendwie eingebaut haben, ja, dass sie so ein bisschen Probleme haben mit dem Ticketverkauf bei WrestleMania. Also weiß auch nicht, ob das so eine gute Idee ist, also historisch. Hat es eigentlich nie gut funktioniert, wenn sich so eine Wrestling-Promotion hinstellt und sagt, ja, es läuft gerade nicht so gut und wir müssen jetzt wieder was ändern. Und ja, auch da ist mir nicht klar, wo das jetzt hinführen soll.
Ja, also ich finde, also ich verstehe sozusagen die Schlagrichtung, glaube ich schon. Also es geht halt, die wollen halt diese Stimmen bespielen, die es natürlich irgendwie im WWE-Universum gibt, die sagen, hier, wir müssen wieder back to the roots, wir müssen hier Attitude Era und also Attitude Era gar nicht, glaube ich, als sozusagen die Zeit selbst, sondern irgendwie stellvertretend für ein bisschen vielleicht auch so ein Typ Mann oder so ein Typ männlicher Wrestler, an den die Leute dann da denken, nämlich eben irgendwie so The Rock und Triple H und weiß ich nicht, wen es dann noch so gab, Shawn Michaels, keine Ahnung, irgendwie vielleicht irgendwie so Typen, die für die Menschen irgendwie da für Wrestling standen. Und ich glaube, es ist halt, die versuchen das jetzt zu bedienen, dass es natürlich irgendwie auch in den Fankreisen die Stimmen gibt, die sagen, es ist alles hier viel zu Vogue geworden. Und da sind jetzt eben auch irgendwie die kleinen Männer, sogar Frauen crazy. Das ist irgendwie alles nicht mehr das, was früher dabei war. Es ist irgendwie nicht mehr die großen Auftritte, die großen Persönlichkeiten, irgendwie die großen Kerle eben, die irgendwie Wrestling machen, sondern es ist alles so weich geworden und so künstlerisch geworden und so Vogue geworden. Also und die Stimmen gibt's und ich glaube, das versuchen die jetzt damit zu bespielen. Und da ist vielleicht Randy Orton tatsächlich, also auch irgendwie meinem Gefühl, noch der am nächsten da dran passt. Aber in der Tat ist es Cody Rhodes halt gar nicht. Also weil der, ja, der ist ja auch dieser Typ. Halt eine neuere, modernere Variante davon, aber der ist ja auch so ein großer, starker Wrestler, der jetzt auch nicht die High-Flying-Sachen macht, sondern letztlich auch irgendwo halt irgendwie mithalten kann mit diesen alten großen Recken, die es so gab. Deshalb finde ich auch, das passt jetzt in diese Geschichte einfach nicht und meinetwegen kann man die irgendwo anders spielen, wenn WWE sagt, es muss jetzt gespielt werden, um da die Leute einzufangen. Aber da passt jetzt halt nicht rein und 2 Wochen vor WrestleMania müssen wir das halt auch nicht aufmachen, das Paket. Und es muss auch nicht Pat McAfee sein. Also warum soll es Pat McAfee eigentlich sein? Also das sehe ich auch nicht, weil ich das jetzt auch nicht so gegeben auf der Straße für den sah.
Ja. So, Berichte, die ich gelesen habe, sagen, dass Pat McAfee auch eine Idee von Ari Emanuel ist, so dem Chef von TKO, und ja, der den auch für einen großen Star hält und glaubt, dass halt auch so ein bisschen da mehr Interesse geweckt werden kann, noch für WrestleMania. Und ja, also Pat McAfee hat ja auch so eine große tägliche so Talk. Call-in, was auch immer, Show bei ESPN. Und ja, ich glaube auch, dass halt, ja, also das ist auch sicherlich hilfreich für WWE, um da noch mehr Leute zu erhalten, wenn Pat McAfee dabei ist. Aber es ist aus meiner Sicht eine ganz, ja, also eine ganz unpassende Story da. Ja, also und also gerade auch über seine andere Rolle, ja, denn also wenn er sich jetzt in seiner ESPN-Show hinstellt und sagt, hier Leute, WWE ist nicht mehr so gut wie früher,
Ja.
ja, und ich bin da jetzt aber da hingegangen, um das zu ändern, ja, dann kriegen die Leute ja eher mit, ja, okay, WWE ist wohl nicht mehr so gut wie früher. Ja, und also auch von der Message her. Ja. Und vor allem, es hat nie funktioniert. Ja. Also das war auch, hat auch WCW in seinen Endtagen gemacht und WWE hat das auch schon ab und zu mal gemacht. Ja, vor einigen Jahren kam dann die ganze McMahon-Familie in den Ring und hat gesagt, ja, und wir haben jetzt auch verstanden und es muss besser werden und so, aber es hilft halt auch nicht, wenn du das in der Show sagst. Du musst halt besser machen. Ja. Also das hat auch nie irgendwie geholfen hat. WWE dann auch, ja, dass sie dann irgendwann mit der Bloodline-Story wieder einen Hit hatten.
Ja, genau. Also, und ich würde aber sagen, in die Richtung geht's auch. Also gerade dieses, darüber hatten wir auch in der letzten Folge schon gesprochen, bisschen diese Revival von der Bloodline und jetzt hier diese Reminiszenzen an die Attitude Era und an The Rock und so. Das ist so ein bisschen, WWE versucht jetzt irgendwie die Old Hits nochmal aufzuführen oder zumindest da dran anzuknüpfen und sich da in die Tradition davon zu stellen. Und ich glaube auch nicht, dass das funktioniert. Weil jeder weiß jetzt auch, dass das quasi ein Abklatsch ist von dem, was mal war.
Ja, und also es ist halt auch jetzt Attitude Era ist 25 Jahre her. Ja, also, ja, wann hat die Attitude Era aufgehört? Ist unklar. Ich neige auch der Ansicht zu, dass WrestleMania 17 der Endpunkt der Attitude Era war und wir danach so ein bisschen eine ärelose Zeit hatten, bis wir dann bei der Ruthless Aggression Ära, bis die dann angefangen hat. Aber also klar, man kann auch sagen, Attitude-Ära ging noch ein Dreivierteljahr länger oder so. Ja, aber 25 Jahre ist die Attitude-Ära her. 2001 und Hochpunkt der Attitude-Ära, ja, würde ich sagen, ja, die Jahre 98, 99. Ja, also irgendwo zwischen dem Titelgewinn von Steve Austin, früher 98, ja, bis halt zu seiner Verletzung 1,5 Jahre später, wo er dann ja ausgefallen ist. Ja, also das war so Peak Attitude-Ära, Austin gegen McMahon und so. Und das ist über 25 Jahre her. Ja, und also viele Leute kennen das auch oder kennen das halt aus Highlight-Clips oder so. Aber jeder, der sich noch daran erinnert, ja, niemand von denen erinnert sich auch an Randy Orton. Weil Randy Orton ist nämlich halt eben gerade nicht Attitude-Ära, sondern Randy Orton ist so Ruthless Aggression Era, so am Anfang. Und ja, die große Zeit, auf die Randy Orton ja, zurückblickt, also die ist 2009, ja, 2009 Randy Orton, so mit den Voices und seiner Fehde da gegen Triple H und dass er allen Leuten den Puntkick gegen den Kopf gibt und so. Und das hat 10 Jahre Unterschied zur Attitude Era. Und ja, also vielen Leuten, die halt noch nicht so lange dabei sind, sagt das auch nichts. Ja, Attitude Era. Ja, das ist ja, so ein bisschen Opa erzählt vom Krieg. Und ja, also die sich erinnern, ja, so alte Leute wie ich. Ja, ich sage mir halt auch, ja, so schön Attitude Era und ja, alles schön und gut, aber Randy Orton, ja, ist nämlich, ja, auch wie zum Beispiel John Cena halt. Ja, ganz klassisch eben nicht Attitude Era, sondern ist halt das, was danach kam. Ja, und halt ja, weniger mit ständig Mittelfinger zeigen und ja, Crotch-Jobs und hast du nicht gesehen. Ja, die Ex sagt hier den weiblichen Fans im Publikum, zieh dich mal aus und solche Geschichten. Ja, das ist nämlich eben nicht mehr in die Ordnung.
Ja, also, aber es ist doch typisch, dieses, früher war alles besser oder die schöne alte Welt oder so. Das ist doch genau, das ist doch nie quasi historisch akkurat, sondern es sind immer irgendwie so Stimmungen oder sowas, die man da so mitnimmt und die man da jetzt auch im Nachhinein so drauf projiziert. Und die quasi nie die Realität waren, sondern von denen man nur denkt oder irgendwie im Gefühl hat, dass es früher mal so gewesen ist, weil man es sich eigentlich das für heute wünscht. Also, und dann idealisiert man das und schmeißt ein bisschen so Sachen zusammen. Also, es ist, würde ich sagen, ganz klassisch. Und so würde ich das jetzt auch interpretieren, dass Randy Orton halt von allen, die jetzt noch da sind, irgendwie sich noch am meisten danach anfühlt, was man dann irgendwas, was die Leute jetzt heute vielleicht vermissen, wenn sie an die Attitude Era denken. Aber das macht es ja nicht besser unbedingt. Und also ich sehe das auch nicht so. Ne? Also ich bin auch absolut nicht der Meinung, dass wir das wieder brauchen und dass das überhaupt heute noch funktionieren würde, um ehrlich zu sein. Und ich glaube auch, dass der, dass dieser Teil der Fans vielleicht online noch recht laut ist, aber auch nicht groß ist. Und dass die allermeisten, die wirklich irgendwie in Wrestling schauen, so weit gar nicht zurückdenken eigentlich oder auch gar nicht dabei waren, wie ich zum Beispiel. Aber ich glaube, dass trotzdem ist das die Idee, das so ein bisschen zu bedienen. Und ich halte es jetzt aber für falsch. Also ich halte es inhaltlich für falsch und ich halte jetzt auch den Zeitpunkt für falsch und das, den Rahmen für falsch. Ja. Und ich sehe es überhaupt, ich sehe überhaupt nicht ein, warum man das jetzt 2 Wochen vor WrestleMania durch irgendwie Pat McAfee überbringen musste und warum man das dann so aufbauen musste mit diesem Telefon-Ding. Also da hatte ich ja schon gute Ideen, wer das sein könnte. Ja, man hätte auch was Cooles draus machen können, wenn man so einen Dreh schon macht. Aber so jemand wie Pat McAfee brauchte man jetzt wirklich nicht mehr in dieser Fehde.
Ja, da habe ich gleich beim letzten oder vorletzten Mal auch gesagt. Ja, so Leute am Telefon, das hat eigentlich noch nie irgendwie zu was Gutem geführt.
Nee.
Wo man gesagt hat, du warst super.
Nee.
Das Einzige, ja, und da hat dann auch Cody Rhodes ja in seinem Antwort-Promo darauf zurückgespielt. Ja, wer ist der, ja, sozusagen der Mystery-Partner? Also da, wo es halt wirklich funktioniert hat, war vor 30 Jahren, ja, 1996.
Attitude Era?
Ja, noch vor der Attitude Era. Bei WCW, da Bash of the Beach 1996, als Scott Hall und Kevin Nash da einen dritten Mann angekündigt hatten.
Mhm.
Und es war dann Hulk Hogan.
Mhm.
Also hier, für dich, Herr Nana. Also war da folgendermaßen.
Erzähl mal vom Krieg, Gerhard.
So, im Krieg, ja, also 90er Jahre, da war es so, also da gab es schon seit den 80ern, ja, zwei dominante Promotions. Das eine war damals noch die World Wrestling Federation, WWF, und das andere war World Championship Wrestling, WCW. Ja, WWF, die McMahon-Familienunternehmen. In New York, ja, Madison Square Garden, so Hauptquartier und Zentrum ja in Connecticut. Und WCW war dann in Atlanta und gehörte der Crockett-Familie, aber war dann irgendwann, was, 90 oder so, verkauft worden an Turner Broadcasting, die damals die es übertragen hatten. Und WCW hatte da ein schlechtes Jahr und dann haben sie Geld verloren und dann haben sie verkauft. Und dann gehörten die eigentlich zu so einer Konzernstruktur. Und dann haben die halt so vor sich hingewurschtelt. Und dann gab es aber da so einen jungen Manager, der sich da hochgearbeitet hat bei World Championship Wrestling, Eric Bischoff. Und wurde dann irgendwann Chef. Und der hat dann es geschafft, Ted Turner davon zu überzeugen, mit WCW so ein bisschen anzugreifen und hat dann auch halt entsprechendes Budget bekommen, um dann da Leute zu verpflichten. Das erste, was er gemacht hat, war 1994 dann Hulk Hogan zu verpflichten, der ja die ganzen 80er über der große Star da gewesen war und noch 1993 dann bei WrestleMania seinen letzten WWF-Titel da gewonnen hatte und dann Mitte 93 irgendwie gegangen war. Ja, und dann hatte man ihn da geholt. Ja, und also Business hat sich ein bisschen verbessert, aber war jetzt auch nicht so überragend. Und dann 1996 hat er dann auch zwei weitere aktive WWF-Stars verpflichtet, nämlich Kevin Nash, der davor als Diesel in der WWF unterwegs war, und Scott Hall, der als Razor Ramon da war. Also Diesel, mehrfacher WWF-Champion da auch gewesen. Und Razor Ramon, so mehrfacher Intercontinental Champion und berühmt auch für sein Leitermatch, also das erste große Leitermatch gegen Shawn Michaels bei WrestleMania 10. So, und dann hat er die beiden verpflichtet und die sind dann so ein bisschen aufgetreten, als seien sie die Invasionsforce von WWF. Ja, als seien sie sozusagen von WWF geschickt worden, um WCW zu übernehmen. Ja, und dann so nennen sich die Outsiders und dann hatten sie auch so eine ganze Reihe von Segmenten, ja, wo sie halt, ja, sind da nicht zur Musik reingekommen, sondern sind dann halt irgendwie immer durchs Publikum gekommen und haben Leute angegriffen und durch die Gegend geschmissen. Und dann bei Bash at the Beach sollte es dann ihr erstes großes Match geben und auf der anderen Seite standen so die drei größten Babyfaces, die WCW gerade hatte: Sting, Lex Luger und Randy Savage. Und dann haben sie den dritten Mann angekündigt und der kam, ja, und dann ging das Match los. Und ja, Outsiders kamen auch nur zu zweit raus. Und dann weiß gar nicht mehr, wer von den anderen hatte sich dann verletzt, also so Kayfabe-mäßig verletzt, sodass dann lange 2 gegen 2 war. Und irgendwann kam dann Hulk Hogan raus, ja, um. So wie der naive Zuschauer dachte, halt die guten Leute zu unterstützen, weil das stand gar nicht in Frage, weil Hulk Hogan war so ähnlich wie John Cena da ewiges Babyface gewesen. 1980 war ein Heel, aber das war 15 Jahre her und auch nicht im nationalen Fernsehen und so. Also, da erinnert sich keiner. Und ja, dann hat er aber auf Seiten von Hall und Nash eingegriffen und er war dann der dritte Mann und zusammen haben sie dann die NWO gegründet, die New World Order. Und ja, das war dann auch der Riesenhit, die Gruppierung, und hat dann dazu geführt, dass WCW auch an den Einschaltquoten und an den Zuschauerzahlen, also auch in den Hallen, dann an der WWF vorbeigezogen ist. Und ja, WWF hat so ein, ja, 1,5 Jahre ungefähr gebraucht, um sich dann da zu erholen. Und hat dann ja, ab Anfang 98 eben mit der Attitude-Ära ist dann zurückgekommen und irgendwann, ja, 3 Jahre später ist dann ja WCW auch schon kollabiert. Ja, weil auch sie halt im Moment des Erfolgs viel falsch gemacht hatten und dann, als nach ein paar Jahren das mit der NWO nicht mehr so funktioniert hat, sie ohne Anis da standen. Ja, und da hat er gesagt, ja, das ist so wie, als hätte man damals Disco Inferno benutzt. Und Disco Inferno, ja, also wie der Name schon sagt, war halt so ein Disco-Enthusiast, ja, also von der Musik und auch so, und war halt so ein Mitkader. Ja, und also ich glaube, ja, also Cody Rhodes hat wohl auch irgendwie was gegen Disco Inferno. Ja, also der ist auch immer noch bei Twitter aktiv und so und schreibt, was er gut und schlecht findet. Und aber, also ich finde es halt, ja, also auch so ein bisschen der passende Vergleich, weil, ja, wenn man halt groß was ankündigt, ja, und das wäre halt zu wenig gewesen. Und so ähnlich wie Pat McAfee völlig okay ist, ja, und auch in einer guten Rolle war auch Disco Inferno, ja, also der war total gut halt so als Mid-Kader und hat auch immer gute Reaktionen bekommen und zu den Hochzeiten des Monday Night Wars hat Dave Meltzer vom Wrestling Observer Newsletter auch mal eine Analyse gemacht, so mit den Viertelstunden Einschaltquoten. Ja, also in den USA gab es damals halt ja, also Einschaltquoten halt immer so auf die Viertelstunde genau. Und hat dann halt immer geguckt, ja, wie entwickeln sich die Einschaltquoten und wer ist in welcher Viertelstunde und dann geht's, ja, bei wem geht's hoch und bei wem geht's runter. Und die Analyse hat dann ergeben, ja, also bei vielen, ja, gab es so eine Reihe von Topstars, bei denen man so positive Effekte gesehen hat, aber den größten Effekt, ja, hatte man bei Disco Inferno. Und ja, also ich sage jetzt auch nicht, dass das an Disco Inferno lag und so, aber also der war halt schon populär und der war halt gut anzuschauen. Und ja, halt gut geeignet, auch so, ja, 10, 12 Minuten bei so einer Wrestling-Show zu machen. Und genau das ist ja mit Pat McAfee auch. Ja, so ein 3-Stunden-Smackdown, da kann man ihn schon gut unterbringen. Und er kann auch so eine Heel-Geschichte machen. Ja, und ja, also ich glaube auch, er kann das machen, ja, wo er irgendwie halt so jemand ist, der sagt, hier, wir müssen da mehr, ja, mehr Attitude-Dings reinbringen.
Ja.
Ja, aber ja, also das passt halt weder in die Story noch in die Zeit 2 Tage vorher. Und ja, also das Ironische ist auch, ja, es war so ein klassischer Attitude Era, ja, Beatdown da von Cody Rhodes. Ja, weil ja, man tritt halt dreimal und haut zweimal mit dem Stuhl und ja, beim Schlag in den Magen, ja, sieht man noch 20 cm Abstand vom Stuhl zur Person und so. Und ja, also Attitude Era war halt auch anders. Ja? Also klassisches Attitude Era Highlight, das man auch immer gesehen hat. Ja, dann kommt halt Steve Austin mit so einem, ja, Bierwagen reingefahren und macht halt mit so einem Feuerwehrschlauch, spritzt halt Bier auf alle. Ja, oder klassisch halt von den Matches, ja, dann auch diese Mick Foley-Geschichten. Der Undertaker schmeißt ihn vom Hell in a Cell-Käfig von oben runter, dann durch den Kommentatorenpult, so 7, 8 Meter. Oder ja, The Rock mit den 20 ungeschützten Stuhlschlägen gegen seinen Kopf, ja, mit voller Wucht beim Royal Rumble 98. Also das war halt auch Attitude Era. Und also das, was die da veranstaltet machen, was die da halt gemacht haben, jetzt am Freitag, war halt auch eben nicht Attitude Era, sondern ja, da hätte man auch sagen können, ja, ich finde halt den Randy gut, ja, und das ist jetzt 2026.
Ja, also ich fand das jetzt auch Quatsch. Also alles daran finde ich jetzt auch Quatsch. Ich bin jetzt eigentlich mal oder gespannt, ob sich eigentlich diese Pat McAfee-Geschichte mit der Stephanie McMahon-Geschichte noch verbindet. Oder ob die jetzt irgendwie so unabhängig voneinander liefen. Und welche Rolle jetzt Pat McAfee in diesem Match spielt. Ich hoffe nämlich keine. Und ich befürchte aber so eine Travis Scott-Rolle, mit der dann irgendwie Randy Orton gewinnt. Und man fragt sich dann, hätte es aber eigentlich nicht ohne geschafft. Und dafür ist halt Pat McAfee halt auch nicht einfach nicht gut genug im Wrestling. Also, was Cody Rhodes hat gesagt, das ist Logan Paul without muscles. Ja, stimmt. Also, der ist nicht gut genug, dass er jetzt wirklich irgendwie einen Impact in diese Geschichte reinbringen würde und man nicht eigentlich sagen müsste, okay, wenn Cody Rhodes wirklich so gut ist, dann muss er es auch irgendwie mit gegen Randy Orton und Pat McAfee schaffen. Oder andersrum, dann muss Randy Orton es auch alleine schaffen, ohne die Hilfe von Pat McAfee. Ja, also ich bin da sehr skeptisch, was diese Geschichte jetzt angeht und ich finde das vergibt jetzt auch ziemlich viel, weil ich eben gesagt glaube, dass dieses Match dann auch einfach nicht so klar ausgeht, wie es ausgehen sollte, wenn es so ein Gigantenmatch ist. Und man dann einfach mal sagen könnte, okay, der eine ist jetzt besser als der andere. Finde ich, kann man jetzt bei denen problemlos machen, auch wenn es dann heißt, dass Cody Rhodes jetzt nicht ist, aber wenn man die Orten holt jetzt auch dann vielleicht den 15. Titel. Und es ist dann schon okay zu sagen, dass Randy Orton jetzt halt stärker war als Cody Rhodes und damit demontiert man den auch nicht. Aber wenn man dann noch Pat McAfee immer reinschickt, der dann noch einen Tiefschlag macht und dann gewinnt Randy Orton, dann ist er irgendwie auch nichts gewonnen damit. Ja, also ich bin nicht zufrieden.
Ja, also das ist auch genau, was ich denke. Also, und das ist ja schon die Story eigentlich, die Randy Orton und Cody Rhodes jetzt erzählt haben. Und Cody hat ihm gesagt, ja, und tu, was du tun musst, und hör auch auf die Stimmen. Und also ich glaube ja auch, die ursprüngliche Match-Idee ging dann halt auch in die Richtung, ja, dass am Ende Randy Orton, ja, halt so ein bisschen mehr, was er auch in seinem Promo gesagt hat, so Konsequenz und Killerinstinkt und so. Ja, und Cody Rhodes halt, ja, davor zurückschreckt, ihn halt irgendwie mit dem Seil zu würgen, bis er bewusstlos wird, aber Randy halt nicht. Ja, und das macht dann den Unterschied. Und also, ja, dann hat man ja auch schon das Rematch.
Ja.
Und sagt hier, ja, jetzt habe ich ja auch die, ja, keine Ahnung, du hast mich angesteckt, jetzt höre ich auch die Stimmen und ja, das wird mir nicht nochmal passieren.
Ja.
Ja, und mit Pat McAfee, ja, Randy gewinnt es für Pat oder so. Ja. Das ist ja auch. Ja, also passt ja auch zur ganzen Telefongeschichte nicht mehr. Ich glaube ja auch immer noch, dass, ja, dass das jetzt eine kurzfristige Änderung war und dass die Telefongeschichte eigentlich eine andere ist, weil.
Weil Kevin Owens doch immer noch verletzt ist.
Ja, weil Kevin Owens doch immer noch verletzt ist oder weil irgendwas anderes, weil, ja, Randy Orton ruft jetzt auch nicht Pat McAfee an und sagt, hier, Pat, was soll ich denn jetzt tun?
Ja, wäre also möglich, aber nee, eigentlich traue ich Ihnen zu, dass das schon von Anfang an der Plan war und der Plan halt von Anfang an schlecht war. Ich traue Ihnen das schon zu, ehrlich gesagt.
Ich glaube, das ist eher so wie die Geschichte mit The Rock und hier, ich will deine Seele haben. Letztes Jahr vor Elimination Chamber, ja, da ist ihnen aufgefallen, oh, Ticketverkäufe laufen nicht so gut, wir müssen jetzt was tun. Und ja, also wenn sie Pat McAfee in die Geschichte schreiben wollen, hätten wollen, dann hätten sie es halt auch schon vor 5 Wochen machen können. Weil dann hätte Randy Orton auch schon auf, in der Pat McAfee-Show auftreten können, da bei ESPN. Und da hätten sie schon ein bisschen Hype machen können.
Ja, aber es war jetzt, also wir haben jetzt halt dann schon durch diese Geschichte noch ein paar Wochen Spannung mitgekriegt. Und man konnte jetzt Pat McAfee auch nicht zu früh reinschicken. Also wenn das der Plan war, so der Plan ist schlecht, aber dann sehe ich schon, dass es notwendig war, da das ein bisschen aufzubauschen und Pat McAfee halt spät ins Rennen zu schicken, weil der nicht so lange trägt. Also weil, wenn wir den jetzt vor 5 Wochen schon gehabt hätten und die jetzt einfach immer nur zu zweit irgendwie so als die, weiß ich nicht, Division B-Version rumgelaufen wären, dann wäre das halt irgendwie auch nicht gut gewesen. Also dann hätte es auch seinen Drive, den sie da sich jetzt vorgestellt haben, auch verloren. Und deshalb sehe ich, also innerlogisch, wenn das der Plan war, das schon. Sehe ich die Vorteile aus deren Sicht, warum die jetzt den Zeitablauf so gemacht haben. Aber ich finde den originären Plan finde ich halt Quatsch.
Da weiß ich nicht. Also ich glaube, ja, gerade wenn man schon in diese Richtung geht, ja, dann hätte man das auch durchaus längerfristiger machen können. Also dann kommt man raus und sagt hier, ja, ich habe jetzt hier die Voices gehört und ja, die sagen mir auch, ja, also alles hier im Business läuft schief und deswegen attackieren wir dann Cody Rhodes und ja, treten ihm auch gegen den Kopf, also treten ihm noch nicht gegen den Kopf, aber machen irgendwas anderes, ja, dass er auch ausfällt und nächste Woche, ja, kommen wir dann raus und verprügeln, ja, alle Leute, die uns nicht passen und sagen, hier, du wärst halt auch nicht Attitude-Era-mäßig gewesen und dann 2 Wochen später kommt Cody Rhodes wieder zurück und so. Also, dann kann man wenigstens eine. Also, wenn das die Story sein soll, dann kann man dadurch eine Story machen. Aber, also, jetzt hat man 3 Wochen. Ja, also, jetzt hat man die Geschichte gemacht und ja, das war dieses. Es war ja ihr erstes da Aufeinandertreffen, dann, nachdem klar war, dass sie das bei WrestleMania gegeneinander antreten, dass Cody Rhodes dann gesagt hat: Ja, und hier hast du auch die Erlaubnis, das alles zu machen. Ja. Ja, das ist ja eine ganz andere Geschichte.
Ja, total, aber trotzdem glaube ich, halt 3 Wochen Mystery Man ist spannender als 3 Wochen Pat McAfee. Und ich glaube, das weiß WWE auch. Und dann, also wenn du halt sonst nichts im Köcher hast, außer Pat McAfee, dann musst du halt das Beste draus machen und dann die Fans zumindest 3 Wochen lang glauben lassen, dass vielleicht Kevin Owens oder wer auch immer zurückkommen könnte. Und dann sind sie halt ein bisschen gehypter, als wenn du ihnen direkt Pat McAfee vor die Nase setzt.
Also das glaube ich jetzt nicht. Also gerade halt, weil es auch nicht die, ja, gerade weil es halt auch nicht die auf die Show zielt.
Ja.
Ja, also hätte man jetzt gesagt, hätte Randy Orton gesagt, hier und ich telefoniere mit dem und der wird dann bei WrestleMania, ja, an meiner Seite sein. Das ist ja das eine. Ja, und auch wenn man Ja, wenn das dann eine Enttäuschung ist, ja, die Leute haben eingeschaltet oder ihr Ticket gekauft oder so, dann hat man wenigstens was davon. Aber ja, dass man jetzt, ja, es ist jetzt nicht so, dass da jetzt die Leute diese Woche bei SmackDown alle eingeschaltet haben und gesagt haben, vielleicht fahren wir jetzt, wer der Mystery-Anrufer ist, ja, sondern jetzt hat man 2 Wochen vorher nochmal so eine Enttäuschung produziert. Also, ja, also vielleicht letzter Punkt von mir auch dazu noch. Das Problem ist ja bei Pat McAfee nicht nur nicht, oder vielleicht gar nicht in erster Linie, dass er nicht so der Star ist. Ja, wenn Pat McAfee, wenn das jetzt der erste Auftritt von Pat McAfee bei WWE gewesen wäre, ja, dann hätte das vielleicht noch so Impact gehabt, ja, weil er halt so eine Persönlichkeit ist oder so. Aber ja, die ganzen WWE-Fans kennen ihn jetzt halt auch als ja, langjährigen, glaube ich schon, Kommentator und ja, er hatte auch schon seine Matches. Er hatte da das Match gegen Gunther bei Backlash. Ja, und das ist jetzt, also er ist halt weniger so der Star von außen, sondern er ist halt mehr so der von innen. Und ja, er ist halt nicht so die, keine Ahnung, größte Mediapersönlichkeit im US-Sport, auch bei WWE, sondern er ist halt ja, der Kommentator, der sich ganz achtbar geschlagen hat in einer Niederlage gegen Gunther. Ja, letztes Mal und ja, das ist halt deutlich weniger.
Das stimmt. Vielleicht doch noch letzte Frage. Meinst du, dass es auch die Brücke zur Rückkehr von The Rock sein könnte? Weil er ja jetzt quasi schon einmal angesprochen wurde von Pat McAfee. Das finde ich ja die einzig positive Entwicklung daraus noch. Und dann, dass wir halt dann doch irgendwie in die Richtung Attitude Era quasi bewegen. Und das so ein bisschen das Ding ist. Und dass wir ja eigentlich eher davon ausgehen, dass wir nächstes Jahr bei WrestleMania Roman Reigns gegen The Rock hätten. Und da hatte ich ja schon gesagt, dass ich mir da vorstellen könnte, dass man das länger aufbaut. Und dann könnte das ja quasi jetzt der Startpunkt dafür sein. Aber das habe ich mir jetzt gerade erst überlegt, deshalb weiß ich ja nicht, ob das Sinn macht oder nicht.
Also aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, was nicht heißt, dass das nicht die Richtung ist, in die WWE geht. Ja, also ich habe auch schon Spekulationen gelesen, ja, dass man so eine Fehde macht, irgendwie Team TKO, angeführt von The Rock, gegen Team WWE, angeführt von Triple H und so. Also das wäre auch so ein bisschen, ja. Also das wäre auch so ein bisschen Attitude Era Reminiszenz, so wie DX gegen The Corporation damals, aber glaube ich nicht. Also zum einen, weil The Rock ja ist lange dabei und hat lange an seinem Image gefeilt, dass er halt nicht mehr ja als Attitude Era Rock wahrgenommen wird, doch, ja. Also The Rock macht nicht mehr mit ja, Turn it sideways and stick it right up, ja. Sie wissen schon wohin. Ja, also ja, diese ganzen familienunfreundlichen Sachen macht er nicht mehr, ja. Also, sondern er will jetzt halt auch für ja, die Zahnfee und so, ja, da halt möglich sein. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass er im nächsten Jahr irgendwie dabei ist. Aber zum einen, ja, wenn er dabei ist, dann für einen klar definierten Zeitraum, ja, den er sich in seinem Kalender freischaufelt, so wie er es auch im Vorfeld zu WrestleMania 40 gemacht hat, oder halt für 1 oder 2 Auftritte. Ja, The Rock wird nicht dreimal im Monat, ja, als Anführer von irgendeiner Gruppierung da im Ring stehen. Und ich glaube auch, ja, das, was er machen will, ist sein Match mit Roman Reigns. Und also The Rock ist auch also so mächtig, dass er, ja, dass er machen kann, was er halt will. Ja, und ihm kann halt auch niemand sagen, was er zu tun hat. Weil für ihn ist WWE jetzt halt auch nur noch so eine Art Nebenbeschäftigung, ja, so ein Zubrot. Ja, und wenn ihm das nicht passt, ja, dann sagt er, okay, ja, dann nehme ich die 25 Millionen halt nicht. Ja, wenn ich hier irgendwelchen Quatsch machen muss, so wie es Triple H da ausgedacht hat, sondern ja, wenn, dann komme ich für mein Match mit Roman Reigns oder halt was mir gerade so einfällt. Und dann will er auch die Kontrolle haben, was da geht. Und ja, also ich glaube, The Rock ist immer noch extrem genervt von dem, ja, was da vor 2 Jahren passiert ist, wo er ja, die Kontrolle verloren hat. Ja, und ich vermute das erste Mal in den letzten 20 Jahren oder so, ja, wo er die Kontrolle darüber verloren hat, was und wie er macht. Und ja, das hat ihm nicht gepasst und das wird ihm nicht nochmal passieren und er wird sich nicht in irgendeine Storyline da begeben wollen, ja, die von allem Möglichen abhängig ist.
Naja, nee, also ausschließen würde ich nicht, dass das passiert. Also ich sehe jetzt auch diese Triple H The Rock-Geschichte jetzt nicht so sehr, aber dass den auf den Plan ruft und dass der mal irgendwie einen Auftritt jetzt hat und das so eine Wiederkehr irgendwie für dann die nächsten Monate sein könnte. So, das könnte ich mir schon vorstellen. Aber das ist jetzt auch eher Wunschdenken, weil ich glaube, eigentlich, sie belassen es einfach bei Pat McAfee und Randy Orton und Cody Rhodes und dann wird es halt auch wieder irgendwie nur so ein, weiß ich nicht, merkwürdiger Ausgang oder so. Das ist meine Theorie dazu.
Also, wenn sie The Rock irgendwie hätten, ja, für WrestleMania, dann hätten sie auch das angekündigt.
Ich würde auch gar nicht sagen, dass das für WrestleMania wäre, sondern eher für die Zeit nach WrestleMania.
Ja, aber wenn sie The Rock irgendwann in den nächsten
Ja.
6 Monaten hätten und da irgendwie was angeleiert hätten, dann würden sie jetzt sagen,
Ja.
ja, er ist bei WrestleMania und ja, wir machen ein, keine Ahnung, ja, John Cena ist ja der Host und ja, wir machen ein John Cena, ja, und er wird dann auch The Rock interviewen
Ja.
bei der einen, an einem der Tage oder so.
Ja.
Also das kannst du alles machen, aber The Rock ist nicht da und The Rock wird auch nicht kommen so bald. Und wenn, dann wird er nicht in so eine Pat McAfee halbgare Geschichte da rein stolpern.
Ja, kann sein.
Ja, sonst, also ist auch einiges passiert in der letzten Woche, aber nicht so ganz viel. Gerade was auch so neue Matches angeht. Da sind wir ziemlich dabei. Und jetzt, relativ kurz bevor wir auch aufgenommen, also jetzt diese Aufnahme machen, hat WWE auch die Matches für die unterschiedlichen, für die beiden Tage gemacht. Und würde ich sagen, gucken wir uns jetzt mal an. Nacht 1, der Samstag, ist der Main Event Cody Rhodes gegen Randy Orton, der Pat McAfee in seiner Ecke hat. Ja, dann haben wir da so die beiden oder zwei der großen Männer-Einzelmatches: Seth Rollins gegen Gunther und Jacob Fatu gegen Drew McIntyre. Dann haben wir auch zwei der Women's Matches, die beiden von Raw, Stephanie Vaquer gegen Liv Morgan um den Women's World Titel und AJ Lee gegen Becky Lynch um die Women's Intercontinental Championship. Außerdem noch die vier Teams, die um den Tag Team Titel antreten: Nia Jax, Slash Legend, Charlotte und Alexa, Bayley und Lyra und die Bella Twins. Und zur guten Abrundung noch so ein bisschen das Promi-Match vom ersten Tag. LA Knight und die Usos gegen Austin Theory, Logan Paul und I Show Speed.
Den könnte ich auch verzichten. Also ich habe gar nichts gegen I Show Speed. Aber ich brauche ihn jetzt auch nicht. Vor allem, wenn ich jetzt schon Pat McAfee habe, dann ist mir das eigentlich so Promi genug. Vor allem brauche ich den nicht als richtig aktiven Wrestler in so einem Match, das auch irgendwie so funktioniert hätte. Also ja, wir mussten irgendwie noch LA Knight unterbringen, aber eigentlich die Usos gegen The Vision wäre ein vollwertiges Tag Team Match gewesen und dann hätte es um den Titel gehen können und alles wäre cool gewesen. Und okay, ich glaube, wir brauchten halt LA Knight noch für irgendwo und dann haben wir noch Eyeshadow Speed dazu getan, aber sinnig finde ich das jetzt irgendwie nicht und Aufwertung finde ich das jetzt auch nicht.
Ja, das ist halt auch wieder so eine Reflexion, ja, des nicht vorhandenen Wertes der Tag-Team-Titel, ja, dass sie da ihren Titelwechsel, ja, bei Raw irgendwo versenden, ja, damit man dann bei WrestleMania ja daraus ein Six-Man-Tag-Team-Match macht und noch Eyeshow Speed irgendwo unterbringt. Also mit LA Knight hätte man ja auch noch irgendwas anderes. Ja, die hätte man ja auch noch ins Intercontinental Match oder wo immerhin packen können. Ja, also das ist, ja, aber also das ist halt auch WWE und ich glaube, also das ist noch nicht mehr TKO WWE, sondern das wäre auch in Vince McMahons WWE was gewesen, was da vorgekommen ist. Was ich auch immer noch, also ich halte es auch immer noch für nicht effektiv, ja. Man könnte auch Tag-Team-Matches machen und Tag-Teams haben und Tag-Team-Titel-Matches haben, ja, die auch so eine Card aufwerten würden. Ja.
Ja, also ich finde aber auch eigentlich, ich finde die Usos gegen The Vision finde ich ein ganz passables Tag-Team-Match. Ich finde das völlig okay.
Ja.
Das sind alles auch größere Namen, die zumindest mal so immer mal wieder auch quasi an der A-Liga mitkratzen. Und es sind funktionierende Tag-Teams auch, die sogar sozusagen richtige Tag-Team-Namen jetzt haben. Ein bisschen bei The Vision ist es, weil die halt übrig geblieben sind, die beiden. Aber okay, nehmen wir, was wir haben. Und die Usos, aus denen kannst du ja irgendwie schon was Cooles machen. Und deshalb, ich fände das eigentlich ein völlig, völlig in Ordnung Match um diese Tag-Teams. Und ich bräuchte aber LA Knight dabei nicht und ich bräuchte Eyeshadow Speed vor allem dabei nicht. Naja, also unnötig ein bisschen. Sonst finde ich also die Card jetzt für die erste Nacht finde ich eigentlich okay. Also ist ein bisschen frauenlastig. Also ich bin immer für viele Frauenmatches, aber hätte man vielleicht noch einen Ticken ordentlicher aufteilen können auf die beiden Abende, die wir haben. Und Seth Rollins gegen Gunther. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die war noch nicht, als wir die letzte Podcast-Folge aufgenommen haben, oder? War sie gerade? Nee, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall, also finde ich okay. Finde ich ein bisschen unmotiviert, aber finde ich auf jeden Fall wird ein gutes Match und die beiden sind halt irgendwie übrig geblieben, glaube ich, weil ihre jeweiligen Gegner irgendwie noch nicht quasi bereit waren für WrestleMania. Und ist aber okay. Ja, also kann man machen und ist sowohl für Seth Rollins gut, weil der nochmal zeigen kann, dass er wirklich wresteln kann und das ist gut für Gunther, weil der zeigen kann, dass er nicht nur Karrieren beenden kann, sondern auch irgendwie auf der Top-Card mitspielt. Deshalb bin ich zufrieden mit.
Ja, dann haben wir Nacht 2. Da ist der Main Event, das wissen wir schon länger. Der World Heavyweight Titel, CM Punk gegen Roman Reigns. Wir haben auch den WWE Women's Championship, Jade Cargill gegen Rhea Ripley. Und auch die beiden sekundären Titel bei den Männern, um den US-Titel Sami Zayn gegen Trick Williams. Bei den Männern das Leiter-Match um die WWE Intercontinental Championship. Penta verteidigt gegen Javon Evans, Dragon Lee, JD McDonagh, Rusev und ja, jetzt gerade auch noch angekündigt Rey Mysterio, der zurück ist. Außerdem Finn Bálor, und zwar The Demon Finn Bálor, jetzt auch angekündigt, gegen Dominic Mysterio in ihrem Singles-Match. Und dann wahrscheinlich auch das Nummer 2-Match des Abends, Obafemi gegen Brock Lesnar.
Ja, also finde ich insgesamt eigentlich, glaube ich, den schwächeren Abend, mal abgesehen von CM Punk und Roman Reigns, was das stärkere Match ist. Und gut, Obafemi und Brock Lesnar ist also mit Sicherheit schon irgendwie gleichwertig zu Seth Rollins und Gunther. Ist nicht so mein Geschmack, aber gut. Und sonst, ja. Also dieses Ladder-Match und Intercontinental Champion, dem hat es irgendwie jetzt auch nicht gut getan, dass da noch ein paar Leute dazu gekommen sind. Also nichts gegen Rey Mysterio und so, aber das ist schon so ein ganz eindeutiges so Mid-Card Auffangbecken jetzt dieses Match geworden. Und ich finde, es ist halt irgendwie dem Titel jetzt nicht wirklich gerecht, weil das zumindest jetzt die letzten Jahre schon also qualitativ hochwertiger bespielt wurde als das. Und es ist auch, ich sehe da auch insgesamt keine Motivation der einzelnen Leute, jetzt an diesem Match teilzunehmen. Und das Einzige, was ich sehen könnte, was vielleicht jetzt gut wäre, wäre, wenn da halt das Devon Evans gewinnt und sich dann gegen die durchsetzt und dann da ein bisschen seine eigene Fehde oder sein eigenes Ding draus macht und das so als Aufstiegsmoment verwendet. Aber für alle anderen sehe ich da jetzt auch ehrlich gesagt, also würde mir jetzt nichts geben, wenn Dragon Lee Intercontinental Champion werden würde. Oder auch Rusev. Oder ehrlich gesagt auch Rey Mysterio, außer es geht dann, weiß ich nicht, in die Richtung Retirement Match, was ich ja eigentlich schon für WrestleMania gesehen habe. Aber das könnte ich mir theoretisch noch vorstellen, dass man Rey Mysterio jetzt noch einmal diese Auszeichnung gibt. Aber am ehesten sehe ich es bei Javon Evans und da würde ich sagen, gut, dann haben wir da einmal das Six-Pack-Ladder-Match hinter uns gebracht, damit wir einen positiven Outcome wenigstens haben, aber ich bin da jetzt nicht so richtig hyped, was dieses Match angeht. Sami Zayn, Trick Williams, wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, ich habe nichts gegen das Match, ich finde das Match eigentlich ganz cool. Die beiden Personen so miteinander finde ich eigentlich auch ganz cool, aber ich finde, Sami Zayn hätte diesen Titel einfach nicht gebraucht. Und dass er jetzt nochmal gegen Carmelo Hayes gewonnen hat, finde ich auch richtig Verschwendung, weil man Carmelo Hayes jetzt nicht auch nochmal sozusagen einen reindrücken musste, aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, warum es das jetzt unbedingt brauchte. Eigentlich finde ich, hätte man jetzt das auch einfach auf dieses Match hinzulaufen lassen können und dann hätte man Carmelo Hayes, nachdem Trick Williams den Titel bekommen hat, sozusagen nochmal zurückkommen lassen können und dann wäre das die Fehde gewesen und damit wäre ich dann auch zufrieden gewesen. Aber so hat man halt Carmelo Hayes jetzt nochmal rausgekickt. Und das finde ich eigentlich auch ein bisschen schade. Hier Finn Bella, The Demon versus Dominic Mysterio, finde ich gut. Haben wir auch schon viel drüber gesprochen, finde ich gut. Hier dieses The Demon-Ding bin ich mir jetzt noch nicht so sicher bei Finn Bella, aber da muss ich mal gucken, wie sich das so entwickelt. Genau, und dann die Frauen. Jade Cargill gegen Rhea Ripley. Also Rhea ist natürlich toll und hebt dieses Match auch massiv nach oben. Aber also diese ganze Geschichte mit Jade Cargill und mit B-Fab und mit Meechan, das ist so, das ist wirklich auch dem nicht würdig, ja. Und das ist dieser Women's Division halt auch wirklich jetzt nicht würdig. Und ich glaube auch nicht, dass sie jetzt zum Beispiel das erste Match an diesem Abend sein werden, sondern ich glaube, es wird Oberfemi und Brock Lesnar wird das erste Match sein und dann ist CM Punk und Roman Reigns wird das Main Event sein und dann sind halt die beiden Frauen sind irgendwo in der Mitte und das ist dem eigentlich auch nicht würdig, aber ich finde es logisch, so wie ich das jetzt die letzten Wochen gesehen habe und wie ich Jade Cargill gesehen habe. Und das ist eigentlich gefällt mir das nicht, wie das da so eingruppiert ist. Und ich sehe aber, also es entspricht aber halt der Eingruppierung von Jade Cargill. Ja.
Ja. Also ich denke, ja, also dieses Ladder-Match mit den sechs Leuten.
Ja.
Also das ist so ein bisschen das, worüber auch Pat McAfee in seinem Promo gesagt hat. Ja, die 5-5 Leute, die da das 45 Minuten Iron Match machen. Ja, also ja. Das ist halt wirklich total random.
Ja.
Irgendwelche Leute zusammengewürfelt. Ja, wie sagt man, Rhyme and Reason im Englischen, ja, und da ist halt wirklich, ja, also das Einzige, was da das Versprechen ist, ja, die werden ein paar coole Moves machen, ja, und Penta macht einen Mexican Destroyer von der Leiter und was man sonst noch irgendwie machen kann, ja, und irgendjemand springt aus 8 Metern auf Rusev und der fängt ihn auf, also das scheint mir die Rolle von Rusev zu sein, dass er da ist, dass er vielleicht irgendwann mal jemanden auffangen kann, ja, weil er dann ein bisschen stabiler ist.
Mhm.
Also das ist schon sehr, sehr random.
Ja, voll.
Und, ja. Also früher war ja auch das Money in the Bank Match bei WrestleMania. Und das ist so ein bisschen ja, jetzt die Temu-Version davon. Ja, also da war es auch Money in the Bank, also der Klassiker. Ja, alle, für die man keine richtige Fehde hatte, die hat man dann halt da in das Match gesteckt. Und ja, also das ist auch so. Und jetzt aber halt nochmal mit, nicht so großen Namen und so.
Ja, ich finde das ja prinzipiell aber okay. Weißt du, dass man einen eben Mid-Card-Match macht, in dem man mehrere da drin hat und so. Das ist, finde ich, schon okay, wenn die halt ein bisschen Story miteinander irgendwie entwickelt haben. Ja, also hätte man ja ein bisschen aufbauen können. Also, ich weiß auch gar nicht, war das das, wo es irgendwie so Qualification-Matches gab und die waren aber irgendwie gar nicht im richtigen TV, sondern irgendwo auf irgendeiner Website? Keine Ahnung. Ich glaube, irgendwie so. Aber ein bisschen hätte man da ja auch Geschichte reinbringen können und ein bisschen Rivalitäten reinbringen können. Aber so haben wirklich, also haben die alle gar nichts miteinander zu tun. Also da gibt es gar keine einzige Fehde, die sich da in diesem Match, die sich irgendwie entwickelt ist. Und ich finde, das kannst du schon machen, ja. Das hast du im Prinzip bei den Frauen haben wir es ja auch gemacht. Also da gibt es auch das große Match. Sogar noch mit Tag-Teams, in dem du wirklich alle Frauen nochmal reingepackt hast, die halt irgendwie auch auf der Card stehen sollten. Und da sind sie jetzt eben. Aber das ist über Monate entwickelt worden. Also da sehe ich halt jetzt schon so ein bisschen, warum Charlotte Flair und Alexa Bliss ein Problem mit Nia Jackson, Lash Legend, haben. Oder ich sehe, warum die Bella Twins da dabei sind. Und ich sehe, welche Motivation Bailey und Lyra haben, irgendwie in diesem Match zu stehen. Und ich sehe halt auch, dass das eine Entwicklungschance ist, wenn einer von den Teams jetzt das gewinnt und wie es dann ungefähr weitergehen könnte. Also da würde ich sagen, es ist schon okay, solche Matches zu haben, in denen du einfach mal alle reinwirfst. Aber also ein bisschen Mühe geben kannst du dir da, finde ich, schon, das halt ein bisschen aufzubauen. Und dann zumindest irgendwelche kleinen Fäden zu konstruieren, oder du gehst halt nochmal durch. So, okay, mit wem hatte denn Javon Evans jetzt beim Royal Rumble zum Beispiel irgendwie mal einen schlechten Moment oder so? Und dann kramst du das wieder raus und sagst, gut, dann stecken wir die beiden da jetzt rein. Oder, was weiß ich, Penta, gut, der hat halt seine Judgment Day-Geschichte gehabt. Aber also irgendwie, dass du die halt so ein bisschen miteinander zusammenbindest, weil die so jetzt wirklich gar nichts miteinander zu tun haben.
Ja, ich glaube, das ist halt auch das, wo ich mich schon häufiger beklage, dass halt in den kleinen Dingen auch die langfristige Planung fehlt. Ja, hätte man am 1. Januar gesagt, hier, ja, das ist ja unsere Idee für WrestleMania, da machen wir halt ein großes Ladder-Match, um also diesen Bereich so ein bisschen abzudecken und dann überlegen wir uns, wer da drin ist. Ja, dann hätte man das ohne jedweden Verlust halt in irgendwas einarbeiten können. Nämlich eben über irgendwelche Royal Rumble-Spots oder ja, wer bei irgendwelchen Backstage-Segmenten im Hintergrund mit wem zusammensteht und ja, solche Geschichten, aber hat man halt nicht gemacht. Und ja, also das war natürlich auch kurios, als sie dann bei Raw angekündigt haben, wer da drin ist. Und dann WWE The Main Event, was jeden Samstag ausgestrahlt wird, ja dann da die Qualifikationsmatches gezeigt hatten. Und ja. Und ja, und da, also unsere Klassiker. Ja, in dieser Woche sagt man A, Penta verteidigt das gegen vier Leute, ja, die sich in Qualifikationsmatches durchgesetzt haben. Und nächste Woche sagt man, ja, Rey Mysterio ist übrigens auch dabei, ja, halt, einfach so.
Nein, das ist wirklich richtig random, dieses Match. Also unglaublich.
Und was ich auch als Theorie gelesen habe, ist Rey Mysterio. Hat gesagt, ich bin nicht fit, ich bin nicht fit, ich bin nicht fit. weil er nicht gegen Gunther in so ein Retirement-Match gebucht werden wollte. Und jetzt, nachdem Gunther gegen Seth Rollins dann gemacht wurde, hat er jetzt so eine Wundeheilung. Und gesagt, ja, gute Nachrichten, ich kann doch bei WrestleMania antreten, habt ihr noch irgendwo ein Spot für mich?
Ja, also das kann schon sein, aber andererseits würde ich schon auch sehen, dass für Rey Mysterio so ein Match gegen Gunther schon irgendwie eine intensivere Sache ist, die irgendwie mehr körperliche Fitness voraussetzt, als so ein Ladder-Match, wo du ja als Rey Mysterio im Zweifel einmal durch den Tisch fliegst und dann liegst du halt 10 Minuten da und dann ist irgendwie auch wieder gut. Also ich kann mir das, sagen wir mal, körperlich schon vorstellen, dass es unterschiedliche Niveaus sind, auf denen du da fit sein musst.
Also das glaube ich nicht. Also da gerade in so einem Ladder-Match und auch bei dem, was Rey Mysterio da zeigen wird und zeigen will, ja, also da muss er wirklich schon extrem fit sein. Und also gegen Gunther, ja, muss er sich nur verprügeln lassen. Ja, und ja, irgendwelche Lariats und Powerbombs einstecken, ja, das Ganze auch verletzt. Ja, aber wenn du da mit drei anderen Leuten oben auf der Leiter stehst und irgendwann und ja, Penta ja, schickt dich dann mit so einem Mexican Destroyer da irgendwie runter, also da musste, also da darf nichts schief gehen.
Ja, naja, weiß ich nicht. Also vielleicht ist das ja aber auch so eine Form von irgendwie, also so eine Frage von Ausdauer. Also weißt du, so, dass du sagst, okay, ich weiß gar nicht, was er hatte, meine Schulter, der geht's wieder gut, die ist wieder eingerenkt und so. Aber ich bin halt noch nicht auf dem Fitnesslevel, auf dem ich irgendwie sein müsste, um so ein richtig physisches Match gegen Gunther zu machen. Also sowas könnte ich mir schon vorstellen. Das ist vor allem gegen Gunther so ein, also wenn es wirklich so ein Retirement-Match gegen Gunther bei WrestleMania wäre, dann wäre das ja jetzt auch nicht in 5 Minuten zu Ende, sondern dann würdest du ja so eine 25-Minuten-Odyssee machen, in der du da irgendwie einmal quer durch die Halle geprügelt wirst. Und also ich sehe das schon irgendwie ein, dass das vielleicht also eine andere Form von Körperlichkeit nach sich zieht. Also nicht, dass das jetzt so ein Ladder-Match ganz unproblematisch ist, aber vielleicht anders.
Also das sehe ich nicht. Also, ja, man weiß auch nicht, ob es stimmt und ob WWE wirklich Gunther gegen Rey Mysterio booken wollte. Aber also wenn er in dieses Match gehen kann, dann hätte er auch da in jedes andere Match gehen können. Und gerade in so einem Match gegen Gunther, wo er die meiste Zeit auf dem Boden liegt. Also da, also
Aber
so.
gegen Gunther liegt man nicht die ganze Zeit auf dem Boden. Gegen Gunther, da läuft man durch den Ring und bekommt halt einen Job nach dem anderen. Aber wenn du gerade dein Retirement-Match hast, dann liegst du da auch nicht die ganze Zeit auf dem Boden.
Doch, also 20 Chops einstecken, das ist ja simpel. Und dann Lariat, dann liegst du auf dem Boden und dann Sleeper hold und da kann sich auch 2 Minuten ausruhen.
Nee, glaube ich nicht. Und wir werden ja auch sehen, wie Rey Mysterio da auftritt. Also wenn er da topfit wie Dale durch den Ring springt und, weiß nicht, 20 Minuten Höchstleistung da abliefert, dann lag es wohl nicht an der Physis.
Ja, und dass sie diese Demon jetzt vorher ankündigen, ist ja auch die so ein bisschen, glaube ich, der Ticket-Sache schuldet. Also das wäre sonst auch was man so klassisch als Überraschung dann am Tag selber bringt, ja, wo dann das Licht ausgeht. Gut, du sitzt in der Arena, in so einem Stadion, da geht das Licht nicht aus. Ja, aber dann der Demon Entrance eingespielt, ja, oder also als Gänsehautmoment für alle, aber ja, davon verkaufen sich keine Tickets mehr und das ist jetzt, glaube ich, was sie deswegen auch noch vorher ankündigen. Weshalb ich halt auch nicht glaube, dass es so viele, ja, also Überraschungen geben wird bei WrestleMania, die man halt nicht vorher ankündigen könnte. Also immer noch sein, dass Sami Zayn den Titel gegen Trick Williams behält, aber es wird nicht The Rock irgendwie hier auftauchen, ohne vorher sich angekündigt zu haben.
Also, aber The Demon. Also, ich kenne ja The Demon nicht. Ich weiß, dass mal früher Finn Bellas Figur war. Aber das ist ja ein Heel, oder?
Also ich weiß nicht. Also ich habe es auch nie wirklich verstanden, ja, was jetzt eigentlich die Idee von The Demon ist und was uns das eigentlich sagen soll, weil, ja, also es ist halt, also, ja, es ist halt so Undertaker-mäßig, so eine bisschen überirdische Figur, aber es ist halt immer noch Finn Bálor, den wir, ja, also der halt so ein ganz normaler Typ ist, aber ja, wenn er sich ein bisschen Farbe überall hinschmiert, ja, dann kann er auf einmal, ja, also kann er nicht mehr besiegt werden oder so. Ich glaube nicht, dass The Demon wirklich, würde ich nicht sagen, dass er ein Heel ist, sondern er ist halt, ja, also, wie gesagt, ich habe es auch nie ganz verstanden, was mir da sagen sollte. Er ist irgendwie, ja, eine andere Seite oder so von Finn Bálor.
Die Voices in the set.
Ja, es ist so ein bisschen die Voices und
Sind das Alistair Black-Ding vielleicht auch?
ja, also das ist halt, ja, also das ist halt alles, was mich so nicht anspricht. Ja, also weil, also das ist halt merkwürdig.
Ja, also ich
Ja.
bin auch eher skeptisch, ehrlich gesagt, was diese Demon-Geschichte angeht. Aber vielleicht bin ich ja jetzt auch total vom Positiven überrascht, wenn ich dann The Demon Finn Bálor sehe, der Dominic Mysterio besiegt. Was ich ja nicht hoffe, aber glaube. Naja.
Ja, also, man könnte das auch einfach so machen, ja. Dass man sagt, das ist jetzt The Demon und, also ich weiß auch nicht. Also es ist halt, ja, auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen halt wie Danhausen bei Elimination Chamber. Ja, also, wenn wir das jetzt unironisch machen, ja, also dann wird es halt ein bisschen merkwürdig. Ja, was
Ja.
sagt uns jetzt das? Ja, und ja, also beim Undertaker zum Beispiel hat das ja funktioniert, aber halt auch, weil sie das so, ja, weil sie das so konsequent durchgezogen haben. Und ja, The Undertaker hat ja dann auch nicht irgendwie so als normaler Mensch, ja, Interviews gegeben oder so, sondern ist immer nur als The Undertaker da aufgetreten und ja, das geht einigermaßen. Ja, aber ja, wir haben noch vor ein paar Wochen den, ja, ganz handelsüblichen Finn Bálor gesehen in seinem Match gegen CM Punk da und ja.
Ja, vor allem haben wir jetzt ja eigentlich, wir haben ja den Face-Turn von Finn Bálor gehabt. Und eigentlich sind wir jetzt alle wieder sozusagen Finn Bálor-Fans geworden, also im positiven Sinne. Und vor allem, der tritt ja jetzt gegen Dominic Mysterio an. Also ist ja jetzt auch nicht so das völlig neue Gesicht von Be Finn Bálor, dieses Demon-Ding, sondern Finn Bálor oder The Demon trägt ja jetzt die Fäden von Finn Bálor aus. Die halt die alten Fäden sind. Also es ist ja immer noch quasi der Judgment Day, an den sich The Demon jetzt abarbeitet. Und es ist ja auch nichts Überirdisches geworden, sondern es ist quasi immer noch die gleiche Geschichte, jetzt nur mit The Demon. Ja, also ich bin da sehr skeptisch. Aber gut, ich glaube trotzdem, dass er gewinnen wird. Leider.
Ja, also das wäre, ja, also das würde mich jetzt sehr überraschen.
Ja.
Also das ist eigentlich die Ankündigung, dass Finn Bálor das gewinnen
Ja,
wird. Also
genau.
was
Ja, leider
ich
ja.
auch so ein bisschen, ja, also das finde ich auch so ein bisschen negativ da ist, weil davor wäre es ein Match gewesen, wo ja, man, also wo beides denkbar gewesen wäre. Also der Klassiker ist natürlich immer, wer gerade geturnt ist, gewinnt dann auch, weil, ja, das ist ja auch ein
Sonst was denn
bisschen,
sonst? Ja.
sonst ist ja auch komisch, ja, aber gut, hier hätte man, ja, also wäre noch denkbar gewesen, dass man sagt, ja, und dann das erste Mal gewinnt Dominik halt noch und dann macht man es zurück oder, ja, oder man hätte auch, also wäre ja auch eine Story gewesen, ja, man macht Dominik gewinnt und dann, ja, Finn Bálor sagt, oh, alleine schaffe ich es nicht. Ja, aber ich habe hier noch einen Freund dabei und hier für unser nächstes Match. Ja, also The Demon.
Ja, das wäre besser gewesen.
Ja, also das hätte man auch machen können.
Ja, das wäre viel besser gewesen.
Aber das, ja. Also ich glaube halt, WWE ist wirklich, also intern, ja, wirklich sehr aufgewühlt wegen dieser. wegen dieser schlechten Ticketverkäufe. Und also ja, diese The Demon-Geschichte klingt für mich so nach dem Klassiker. Ja, man hat dann die Praktikanten hingesetzt und hat gesagt, hier, ja, macht mal, ja, schreibt mal alles auf, ja, was man sich ja, also was man machen könnte, um noch ein paar Tickets zu verkaufen. Ja, und dann sagt man, ja, wie ist denn das? Kann man nicht Finn Bella noch irgendwie als The Demon auftreten lassen? Ja, und dann, ja, hat man irgendwann gesagt, okay, ja,
Gute Idee machen wir.
das machen wir jetzt.
Ja.
Und eine Frage ist ja noch, 7 Matches an Tag 1, 6 Matches an Tag 2.
Ja.
Kriegen wir noch das, kriegen wir noch was für Nacht 2? Und da, also es fehlen ja zwei Sachen, über die wir auch das letzte Mal gesprochen haben. Das eine ist die
Ja.
Io-Sky-Asuka-Geschichte und die andere ist ja, irgendeine Danhausen-Sache. Und also meine These ist, wir kriegen noch was mit Danhausen, ja. Vielleicht ein Match, vielleicht aber auch ja, nur ein Segment angekündigt für Nacht 2 und Io gegen Asuka als Match für das Raw nach WrestleMania. Das dann auch also eine Woche vorher angekündigt wird, also beim letzten Raw vorher. Das ist meine Theorie, weil ich denke, ja, Danhausen ist jetzt eigentlich zu populär, um ihn ja nicht irgendwie vorangekündigt auf die Karte zu setzen. Was dagegen spricht, ist, dass es von den 4 Frauen-Matches 2, 3 am ersten Tag sind und nur eins am zweiten Tag und dass man vielleicht eher ja, da noch ja, die beiden Intercontinental-Matches oder so getauscht hätte. Ja, dass man auch 2 Frauenmatches an beiden Tagen hat.
Also ich glaube eigentlich, dass wir Io gegen Asuka noch bei Nacht 2 sehen. Also erstens fehlt da noch eins in der Logik und zweitens fehlt in der Tat noch eher ein Frauenmatch. Und wenn wir Rhea und Io in einer Nacht quasi hätten, wäre das, glaube ich, auch gar nicht unsinnvoll. Zumal, also vor allem, wenn irgendwie Rhea, sagen wir mal, früher am Abend den Titel gewinnt und dann ist später gewinnt dann Io gegen Asuka und dann können die beiden irgendwie nochmal zusammen feiern oder was weiß ich was. Oder dann eben bei Raw danach irgendwie nochmal zusammen feiern, keine Ahnung, irgendwie so. Also so, das könnte ich mir vorstellen, dass das passen würde. Und wie gesagt, ich glaube, es fehlt auch einfach noch, ich glaube, da ist noch ein Platz für ein Frauenmatch und das könnte es gut sein. Und Danhausen, also da bin ich eigentlich weiterhin von überzeugt, dass wir ein Match mit Danhausen sehen. Vor allem, wir nähern uns ja jetzt dem In-Ring-Debüt von Danhausen immer weiter. Also Danhausen bewegt sich ja quasi jetzt immer weiter zum Ring. Nach seinen ganzen Backstage-Segmenten war er, glaube ich, ich weiß nicht, letzte Woche oder so, schon mal quasi am Ring. Und jetzt war er ja schon im Ring. Aber bevor halt die erste richtige Aktion zu sehen war, war er dann auch wieder weg. Und eigentlich geht es quasi alles auf das In-Ring-Debüt von Danhausen zu. Und das wäre typisch, diese Figur, das habe ich auch letztes Mal schon gesagt, dass das dann bei WrestleMania ausgerechnet stattfindet. Ja, dieser Danhausen noch nie bei WWE sozusagen irgendwas im Ring gezeigt. Und dann ist sein WrestleMania, sein Debüt bei WrestleMania. Also das fände ich irgendwie schon witzig und passend. Und ob mir das auf Platz oder in Nacht 1 oder 2 ist, das ist mir dann irgendwie auch egal. Aber ich sehe das schon. Ich sehe weiterhin eigentlich das Match Danhausen und Jelly Roll gegen Kid Wilson und The Miz.
Ja, spricht natürlich auch was dafür. Ja, also auch diese Jelly Roll-Geschichte, ja, war da dabei und hatte sein Match gegen Kid Wilson und wäre dann nicht bei WrestleMania. Also man weiß es alles nicht.
Und er hat ja sogar schon in der SmackDown-Folge so ein bisschen sein Signature-Ding jetzt auch das erste Mal im Ring gemacht mit diesem You Are Cursed. Und dann hat es den Referee getroffen. Aber ich finde, wir proben jetzt für das In-Ring-Debüt. Und ich finde, das würde dann sehr gut jetzt auch zu WrestleMania passen. Und so ein bisschen so eine Spaßveranstaltung kann es da schon noch geben. War nicht immer die Idee, dass es eigentlich 8 Matches pro Nacht sein könnten?
Ja, also hieß es mal, also letztes Jahr waren es auch 7. WWE hat auch angekündigt, ja, also hat jetzt auch geschrieben, ja, das ist zwar die Full Match Card für die beiden Nächte, aber man kann auch viel, ja, also man kann auch sagen, ja, also das ist, also auch wahrscheinlich kann man auch sagen, ja, also das heißt ja nicht, dass es alle Matches sind, die es am Ende auch gibt, sondern von den 13 Matches, die ja, feststehen. Das sind hier, ja, so sind die aufgeteilt. Das geht immer noch, wenn man da irgendwas machen will. Aber ja. Und also, ja, es sind ja noch, also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt noch nach Matt, dass es so Sachen wären, wo man sagt, hier, da müssen wir noch irgendwas suchen. Sondern das sind ja eigentlich populäre Leute, die da sind, die man da durchaus noch machen kann.
Das stimmt.
Ja, das werden wir herausfinden in nächster Zeit. Und kann ja immer noch auch viel passieren. Ja, also die Bella sind ja zum Beispiel auch noch angekündigt für ihr Match, ja, wo sich auch zeigen muss, ja, wie das mit der Knieverletzung von Nikki weitergeht. Weil, ja, also, ja, gerade in so einem 4-Team-Match kann man natürlich auch einiges verstecken. Aber ja, da, ja, also auch in der Richtung kann sich ja immer noch was tun bei so einer Matchcard.
Aber vielleicht steht ja auch deshalb Io und Asuka noch auf Halde, weil das noch unklar ist. Und dass man dann vielleicht nochmal irgendwie Asuka mit Kairi Sane irgendwie nochmal doch in das Match packen muss. Oder man findet für Io noch jemanden. Aber eigentlich geht es dann eher in die Richtung, dass man die Kabuki Warriors dann doch noch reinschickt. Und dann geht es eher in die Richtung, dass man Io quasi rausnimmt aus der WrestleMania-Card und dann irgendwie in den Abenden danach irgendwie nochmal auftreten lässt. Also vielleicht ist das ja auch der Grund, weshalb das noch nicht fix ist, weil man nicht weiß, wie es in diesem Tag-Team-Match aussieht.
Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Und ja, es ist ja auch möglich, halt mit BFab und Mijin jetzt auf der Seite, dass man, ja, da hat es ja auch so ein Segment beim letzten SmackDown, wo dann Io kam, um Rhea zu retten. Ja, dass man da dann noch ankündigt, ja, es ist halt Jade Cargill mit BFab und Mijin gegen Rhea Ripley mit Io Sky. Ja, und dann sind die auch dabei und dann irgendwann greifen die halt ein und dann Io und dann prügeln die sich und dann werden sie rausgeschickt. Ja, und ja, dann können es die beiden dann im Ring alleine beenden oder sowas. Ja, das kann man ja auch machen. Ja, würde mich auch nicht wundern, wenn man da ja noch so ein bisschen so Razzle-Dazzle ja, macht bei dem Match. Ja, weil man nicht so die Überzeugung oder das Vertrauen hat, dass man sagt, hier, ihr habt 13 Minuten, geht raus und macht ein gutes Match, dass dann auch ein gutes Match dabei rauskommt. Und wenn man da noch drei andere Leute reinsteckt, also das kann auch die Idee sein, dass man da gesagt hat, okay, ja, wir brauchen da Io, dass sie da halt in Rias Match ist und wir wollen halt dann auch, ja, und also das passt dann halt auch nicht, wenn man da selber ein Match hat. Also, ja, also quasi ein Auftrag pro Wochenende. Also das ist auch möglich.
Stimmt.
Ja, aber so also Großteil der Card steht jetzt und also ich denke, ja, wenn man sich die Matches anschaut, dann ja, finde ich das eine sehr gelungene WrestleMania Card. Wenn man sich so anschaut, wie so der Aufbau in den letzten, ja, also jetzt so gerade in den letzten 1, 2 Wochen war, also denke ich mir, ja, also man hätte gar nichts, ja, also groß Tolles gebraucht, ja, aber eher, wenn man noch 3, 4 Sachen weggelassen hätte, ja, dann ist alles nicht so verkompliziert hätte, dann sähe es vielleicht noch einfach noch ein bisschen besser aus.
Ja, das finde ich auch. Also ich bin zufrieden insgesamt mit den Main Events, zumindest auf dem Papier. Pat McAfee Hätte ich nicht gebraucht. Hätte auch so gut funktioniert. Ich bin zufrieden mit den beiden großen Männer-Einzelmatches, die wir haben, mit Obafemi und Brock Lesnar und mit Seth Rollins und mit Gunther. Das finde ich sehr solide, sozusagen zweite Einzelmatches, die theoretisch irgendwie auch ein Main Event hätten sein können, aber halt schon aber klar auch die Nummer zwei am Abend sind. Ich bin zufrieden mit dem Frauen-Tag-Team-Match. Das finde ich gut aufgebaut. Da sind die großen Namen mit drin. Ich finde, es hat irgendwie einen Impact. Ich finde, das ist gut. Ich bin nicht zufrieden, aber das ist ein Geburtsfehler gewesen von diesen Titelträgerinnen, dass ich mit den Frauen-Matches nicht zufrieden bin. Ja, und sonst, ja, gut, dieses Intercontinental Ladder Match ist random. Brauche ich jetzt auch nicht. The Demon, weiß ich nicht, ob der mir das jetzt besser macht. Dieses eigentlich gute Match zwischen Finn Bella und Dominic Mysterio hätte man auch ein bisschen mehr irgendwie noch in diese Fehde rein investieren können, bevor man jetzt anfängt, The Demon aufzubauen. Ja. Also, ich bin, also an sich geht schon, aber in der Ausführung bin ich jetzt auch nicht so super begeistert.
Ja, also noch hat WWE ja ein bisschen Zeit, uns zu begeistern. Vielleicht haben sie sich ja auch das Beste hier für die letzten paar Shows vor WrestleMania auch gespart, um nochmal zu sagen, oh wow, jetzt das passt ja doch alles zusammen. Und ja, würde ich sagen, nächste Woche gucken wir nochmal den an, was passiert ist und werfen den letzten Blick auf WrestleMania als Vorschau. Und bis dahin würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Woche von euch. Bleibt dem Wrestling treu und bis bald.
Bis dann, ciao.